Ja, ihr lieben Geschwister, ich bin dankbar, dass ich auch dieses Jahr wieder in Adelberg sein darf, dass wir miteinander das Wort Gottes wieder betrachten können. Und ich bin froh, dass wir auch zu diesem Thema heute etwas hören können. Ein Thema, das mich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark beschäftigt hat, wo ich also auch im Grund früher nicht gedacht hätte, dass es so weit verbreitet ist, die falschen Lehren, die wir heute Abend mit Gottes Hilfe vom Wort Gottes her betrachten und auch durchschauen wollen. Ja, es ist ein etwas schwieriges Thema. Ich habe also da ein Buch über 496 Seiten drüber geschrieben und jetzt soll ich in 1,5 Stunden da einen Überblick geben, aber mit Gottes Hilfe wollen wir einfach versuchen, die großen Linien zu verstehen. Ja, Einzelheiten, das wird schwierig, aber ich denke, es wird deutlich werden, dass es hier um ganz, ganz grundlegende und wichtige Dinge geht. Vordergründig gesehen, hat ja jeder Christ Verständnis dafür, wenn man sich Gedanken macht, wie kann Gemeinde wachsen, wie können mehr Nicht-Christen zu Christen werden, wie kann man die Isolation, die schwierige Situation, in der biblische Gemeinden im Regelfall in ihrer Umwelt sind, überwinden? Gibt es da Möglichkeiten, dass mehr Menschen gerettet werden, mehr Menschen zur Gemeinde kommen? Machen wir da vielleicht was falsch? Das sind ja alles Dinge, die haben sich sicher schon viele Diener Gottes gefragt und viele Gläubige. Und da gibt es eben zunehmend Schulen von Experten, sogenannten Experten, akademisch gebildeten Experten, Missionswissenschaftlern, Gemeindewachstumswissenschaftlern mit einem theologischen Doktortitel, die uns verschiedene Rezepte und Konzepte anbieten, wie die Gemeinde im 21. Jahrhundert attraktiv sein kann, viele Menschen erreichen kann, stark wachsen kann. Diese Dinge werden unter verschiedenen Etiketten gehandelt. Wir werden das nachher noch behandeln, zum Beispiel kulturrelevante Gemeinde, gesellschaftsrelevante Gemeinde. Die Gemeinde muss attraktiv und bedeutungsvoll sein für die Nichtchristen. Die müssen etwas damit anfangen. Da ist so eine Frage, die man dann stellt, was würde es den Bürgern von Adelberg, was würde denen fehlen, wenn die Gemeinde morgen nicht mehr da wäre? Wenn da nichts fehlt, dann habt ihr einen Fehler gemacht. Ja? Also die Gemeinde muss für die Gesellschaft, für die Welt da sein. Sie muss sich öffnen für die Welt. Sie muss sich auf die Kultur und die Zeitströmungen einstellen, damit sie die Menschen noch abholen kann. Das sind zum Beispiel so Dinge, die man immer wieder hört. Darunter gehört eben dann auch ganz stark unter dem Thema gesellschaftsrelevante Gemeinde das soziale Evangelium. Das heißt, man sagt, die Christen müssen sich um die materiellen und gesellschaftlichen Nöte der Menschen bemühen. Sie müssen sich einsetzen für Umweltschutz und bessere Arbeitsschutzrechte und politische Rechte. Und das gehört ganz entscheidend dazu, damit Christen heute glaubwürdig sind. Wenn die nur die Rettungsbotschaft bringen, dann sind sie verengt und werden nicht mehr gehört heutzutage. Das sind natürlich auch so Dinge, die man immer wieder hört. Also das Ganze geht durch den ganzen Umkreis der Evangelikalen, Freikirchen wie die Baptisten und die FEGs, freien evangelischen Gemeinden, aber auch natürlich die landeskirchlichen Gemeinschaften, Gnadau, die Kirchen, die evangelische Kirche vor allen Dingen. Sie haben alle Gemeindewachstumskonzepte, Beauftragte, Sachverständige, Kongresse, Fachtagungen zu diesem Thema. Und da werden diese Rezepte, die wir heute behandeln werden, auch überall herumgereicht. Und es geht im Grund darum, dass die Leute, diese Experten, den Gemeindeleitern und den Christen sagen, Leute, wenn ihr nicht umschaltet zu einem neuen Denken, zu einem radikal neuen Ansatz, dann wird eure Gemeinde im Altersheim enden. Ihr werdet aussterben, ihr seid irrelevant, ihr werdet zur Nichtigkeit verdammt sein, wenn ihr nicht mit der Zeit geht, euch anpasst. Ein neues Paradigma, ein neues Denken, einen neuen Lösungsansatz brauchen wir im 21. Jahrhundert. Dann gibt es noch dieses Stichwort der Postmoderne, dass man eben ja, der Skepsis der Menschen gegenüber aller absoluten Wahrheit doch Rechnung tragen sollte und die Bibel besser auch nicht als absolute Wahrheit verkündigt, sondern lieber als eine interessante Geschichte, die uns doch vielfältige Anregungen bringen kann für unser Leben, dann kommt man besser an, als wenn man sagt, der Herr hat gesprochen, tue Buße. Das sowieso nicht. Das ist sowieso etwas, was schlecht ankommt in unserer Kultur und was man möglichst nicht predigen sollte, wenn man viele Leute anziehen will. Ja, so kommen also diese Konzepte und Rezepte und man diskutiert darüber, wie der Stefan schon gesagt hat, es gibt verschiedene Wellen. Ja, da gab es die Willow-Welle, Willow-Krieg, das sagt wahrscheinlich den meisten noch was. Der Bill Hybels, der hat ja, ich glaube, inzwischen an die 10 Kongresse in Deutschland veranstaltet mit Tausenden von Leitern aus Kirchen und Freikirchen. Das hatte durchaus gewaltigen Einfluss. Vor allem auch im Pietismus, die ganze landeskirchlichen Gemeinschaften sind umprogrammiert worden, willowisiert worden. Und dann gibt es eben die neueren Wellen, missionale Gemeinde, emergente Gemeinde, Emerging Church. Und es ist ja interessant, wenn man diese ganzen vielen Rezepte und Konzepte anschaut, was sagt denn die Bibel eigentlich dazu? Was sagt die Bibel über Gemeindewachstum? Über Zahlen. Und da ist es eben verblüffend, wenn wir die Lehre des Neuen Testaments anschauen, die Briefe, in denen der Geist Gottes die Lehre für die Gemeinde hat niederschreiben lassen, dann finden wir buchstäblich gar nichts über zahlenmäßiges Wachstum. Das wird uns ja dann auch noch beschäftigen, was die Bibel beschäftigt, was den Apostel Paulus beschäftigt, auch den Apostel Petrus. Das ist unser geistliches Wachstum zu Christus hin. Dass die Gläubigen in der Gnade wachsen, aber nicht, dass die Gemeinden zahlenmäßig wachsen, womöglich noch durch Anpassung an ihre kulturelle Umgebung. Das einzige Buch, das uns etwas sagt über zahlenmäßiges Wachstum, das ist das Buch der Apostelgeschichte. Ja? Nur da finden wir wiederum überhaupt nichts über menschliche Methoden, sondern in der Apostelgeschichte finden wir nur immer wieder, dass es der Herr ist, der hinzutat zur Gemeinde. Und zwar damals viele. Durchaus. Aber es war der Herr, es waren nicht die Menschen. Und ansonsten wollen wir uns einfach mal mit ein paar Aussagen aus dem Neuen Testament beschäftigen in Bezug auf unser Wachstum. Schlüsselaussagen finden wir gerade im Epheserbrief. Zunächst mal in Epheser 2. Ich hoffe, dass meine Stimme durchhält. Ich bin ein bisschen angeknackst, aber ich rede einfach ein bisschen leiser. Epheser 2, ab Vers 19, da heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also da geht es um die Gläubigen. Da geht es darum, dass sie immer mehr auf den Herrn ausgerichtet werden. Immer mehr lernen, Gott im Geist priesterlich zu dienen. Das ist Gottes Schwerpunkt. Das ist übrigens genau das, was durch die modernen Methoden kaputt gemacht wird. Ein Willow-Krieg-Gottesdienst ist dazu ausgerichtet, den Menschen zu gefallen, den Ungläubigen. Da müssen irgendwelche Videoclips und Filme und Theaterstücke und Anspiele und Rock- und Popmusik und Disco stattfinden, wie bei einer weltlichen Fernsehshow, damit der Weltmensch, der Ungläubige, sich wohlfühle. Die Bibel redet davon, dass wir immer mehr lernen sollen, in der Heiligung zu wachsen und Gott priesterlich zu dienen. Das ist ein unvereinbarer Gegensatz, da kommen wir noch drauf. Ja, und dann in Epheser 4, dieser bekannten Abschnitt, den wir jetzt auch im Einzelnen nicht irgendwie drauf eingehen können, aber der gewaltig ist und grundlegend für unser Thema, das wird uns dann am nächsten Freitag beschäftigen. Und er hat etliche als Apostel gegeben, Vers 11 folgende, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe hier heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also das ist ganz, ganz grundlegend. Hier finden wir, dass ein Wesenszweck der Gemeinde eben nicht gerade nur Evangelisation ist, sondern die Auferbauung und die geistliche Förderung der Kinder Gottes. Dass sie gemeinsam immer mehr den Herrn Jesus erkennen, wachsen in der Heiligung, wachsen im Glauben, in der Heilsgewissheit, in der Freude des Heils, dass sie mehr und mehr diesen Priesterdienst verstehen. Und wenn wir das ganz kurz einmal zusammenfassen wollen, es gibt im Grunde drei Aufgaben, die die Bibel für die Gemeinde grundlegend kennt. Die erste und wichtigste ist der heilige Priesterdienst für Gott. Die Anbetung Gottes, das Lob Gottes, dass wir heilige Opfer des Gebets und des Lobes bringen als Gemeinde zu Gott. Das ist das Wichtigste. Und das blenden ganz viele moderne Evangelikale völlig aus. Wenn es irgendeinen Spruch gibt, dann heißt es, wenn die Gemeinde überhaupt noch auf der Erde ist, dann nur um zu evangelisieren, evangelisieren, evangelisieren. Und es stimmt ebenso nicht. Die zweite Ebene haben wir hier gerade gesehen, nämlich die Auferbauung der Gläubigen, die gegenseitige Hilfe zum geistlichen Wachstum unter den Kindern Gottes. Und die dritte Ebene ist dann das Evangeliumszeugnis nach außen. Das ist auch wichtig, überhaupt keine Frage, das dürfen wir nie vernachlässigen. Aber es ist nicht die einzige Aufgabe. Und es muss zusammenharmonieren mit diesem Auftrag des heiligen Priestertums und auch mit dem Auftrag der Erbauung der Gemeinde. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen die Gottesdienste als Besuchergottesdienste für Ungläubige und bringen nur noch so kurze, smarte Evangeliums-Inputs von 20 Minuten, dann vernachlässigt die Gemeinde eine Hauptaufgabe, nämlich die Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Das ist falsch. Ja? Die Versammlungen der Gemeinde dienen der Erbauung der Gläubigen und der Anbetung Gottes, nicht der Evangelisation. Evangelisation sollte geschehen an den Hecken und Zäunen. Dafür müssen wir hinausgehen. Ja? Nicht, dass Sie die Leute, die Ungläubigen, in die Gemeindeversammlungen einladen. Die Gemeindeversammlungen sind im Prinzip für die Gläubigen. Also auch schon eine Verdrehung, die hier stattfindet. Und wenn wir das alles auf die Ungläubigen ausrichten, dann wird die Gemeinde entheiligt. Sie wird verweltigt. Und das wirkt sich dann katastrophal aus. Dann wird dieses Wachstum zu Christus hin kaputt gemacht. Denn Wachstum zu Christus hin beinhaltet gesunde Lehre, Verkündigung des Wortes, und zwar reichlich, der ganze Ratschluss Gottes. Es beinhaltet, dass wir einander ermahnen, dass wir einander erbauen. Das heißt auch zum Beispiel, dass Sünde angesprochen wird. Ein so ein Rezept der modernen Gemeindewachstumsirrlehrer ist es, du darfst nie über Buße und über Sünde predigen. Predige immer nur das Positive. Sag den Leuten, wie toll es ist, wenn man Christ ist. Was anderes darfst du nicht sagen. Und dann gib ihnen so ein paar Lebensrezepte, mit denen sie im Beruf, in der Ehe so ganz gut zurechtkommen. Dann werden sie kommen. Ja, aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ich habe es nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Apostelgeschichte 20. Also da sehen wir schon einen ganz grundlegenden Unterschied. Vielleicht noch aus dem Kolosserbrief ein, zwei Stellen. Wir werden nicht alle Stellen jetzt lesen zum Wachstum. Das werden wir zu einer anderen Zeit machen. Dann eben zum Beispiel am Freitag, den 28. Aber da heißt es in Kolosser 1, Vers 28 und 29, ihn verkündigen wir, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen oder ausgereift. Also dem Apostel Paulus in seinem Dienst war vor allem die geistliche Reifung der Heiligen, der Gläubigen wichtig, was die Gemeinde anging. Und so finden wir zum Beispiel auch 2. Petrus 3, Vers 18, vielleicht noch als eine Stelle. Wie sollen wir wachsen? Da heißt es, wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ja, wir sollen wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Ihn immer mehr erkennen, seine herrliche Gnade, sein vollkommenes Erlösungswerk. Und das ist das Entscheidende. Geistliches Wachstum zu Christus. Ja. Und wenn wir nun anschauen, was ist denn dann das Modell, in Anführungsstrichen, einer biblischen Gemeinde? Wie wächst denn sie? Nun, da sehen wir von der Apostelgeschichte und den Briefen her gesehen, dass die Gemeinde für den Herrn da ist. Dass sie dem Herrn dient im Geist, dass sie einander erbauen, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Da gibt es die Apostel und die Evangelisten, die verkündigen das Evangelium und gründen neue Gemeinden. Die verkündigen das Evangelium in einer Pioniersituation. Es bekehren sich Menschen, die werden gesammelt in einer Gemeinde, werden belehrt und dann entsteht eine örtliche Gemeinde. Und diese örtliche Gemeinde dient dem Herrn nach den Regeln des Wortes Gottes, was in den Apostelbriefen niedergelegt ist. Und die einzelnen Gläubigen bezeugen auch das Evangelium. Und wie wirksam ein solches Zeugnis auch der einzelnen Gläubigen ist, das finden wir ganz wunderbar in 1. Thessalonicher 1 dargestellt. Ja, wo der Apostel Paulus sagt, euer Glaube ist im ganzen Römischen Reich bekannt geworden. Und es ging ohne E-Mails und Internet. Ja. Das ging einfach deshalb, weil auch Thessalonich eine Handelsstadt war an einer Handelsstraße und weil diese Christen so leuchtend waren in ihrer Freude, in ihrer Erlösung, dass die ganzen fahrenden Händler, die in den Märkten immer ihr Sach verkauft haben, bei der nächsten Station gesagt haben, oh, habt ihr das schon gehört? Ja, da gibt es eine neue Gruppe in Thessalonich, habe ich die kennengelernt. Ja, die reden die ganze Zeit von Jesus. Ja, und das war so attraktiv, im wirklichen geistlichen Sinn so anziehend und überzeugend, dass das sich rumgesprochen hat wie ein Lauffeuer. Ja? Also nicht nur die Arbeit der Evangelisten, der berufenen Evangeliumsboten, dient dazu, dass Gemeinden wachsen und Gläubige hinzugetan werden, sondern auch das persönliche Zeugnis der Einzelnen. Dagegen lesen wir nichts von besonderen Methoden, nichts von irgendwelchen Gästegottesdiensten, ähnlichen Dingen. Das hat es im Neuen Testament alles nicht gegeben. Der Herr tut hinzu. Und ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir das verstehen. Wenn der Herr eine Türe auftut für das Evangelium, dann gibt es Bekehrungen, dann gibt es, was man früher Erweckung genannt hat, ja, dass vielleicht auch Hunderte sich bekehren in einer Region. Aber wenn der Herr eben nur eine kleinere Tür auftut, dann können alle Anstrengungen und Bemühungen der Menschen nicht bewirken, dass sich mehr bekehren. Ja, das ist eigentlich die biblische Sicht. Es kommt auf den Herrn an, nicht auf die Menschen. Natürlich müssen wir Menschen uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Aber das Entscheidende tut der Herr. Und das ist natürlich wichtig in der heutigen Zeit und ist auch ein Punkt, wo eben viele moderne Evangelikale geprüft werden und dann auch prompt von der Bibel abweichen. Wir leben in der Endzeit, in der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und die Bibel zeigt eigentlich recht deutlich, dass diese Zeit insgesamt gesehen eine Zeit ist, in der die Masse der Menschen sich zunehmend gegen das Evangelium verhärtet. Wir erinnern uns daran, dass der Herr Jesus gesagt hat, die Menschheit zum Zeitpunkt seines Kommens in Macht und Herrlichkeit wird den Tagen Noahs gleichen und den Tagen Lots. Das sagt der Herr in Lukas 17. Ja? Also es wird so sein, dass praktisch die Gesetzlosigkeit, die Gottlosigkeit, der Okkultismus, die moralischen Sünden immer mehr zunehmen und nur noch eine ganz kleine Minderheit glaubt an den Herrn und hält dem Herrn die Treue. Und das wollen viele nicht wahrhaben. Viele Evangelikale träumen von einem weltweiten christlichen Erweckung, von einer großen Welle, die ganze Völker, Volksmassen in die Christenheit spült. Und das ist im Grund ein Lehrzusammenhang, den wir ganz kurz betrachten müssen, der dazu führt, dass man ein solches Denken bekommt. Die Evangelikalen, die unterscheide ich hier mal von den Bibeltreuen. Das ist vielleicht ein bisschen fremd. Normal denkt man, das sind doch die Bibeltreuen. Ja, schön wär's. Die Evangelikalen, das ist eine Strömung, die wir am Anfang ein bisschen zusammen sehen können mit dem Pietismus, mit der wesleyanischen Heiligungsbewegung. Dann später haben sich die Neo-Evangelikalen herausgebildet. Das war so eine Gruppe um den Billy Graham und den Bill Bright, Campus für Christus, diese Richtung. Und die haben im Gegensatz zu den Fundamentalisten oder Fundamentalists, den amerikanischen kämpferischen Bibeltreuen, haben eine Kompromissstellung eingenommen gegenüber der Welt und auch gegenüber der Ökumene, den liberalen Christentum. Ja, sie haben gesagt, wir müssen in Dialog mit diesen Geschwistern treten, die liberalen Christen sind auch unsere Brüder und die katholischen natürlich auch und wir können manches von ihnen lernen, von den Pfingstern auch. Wir wollen nicht so dogmatisch sein, nicht so abgesondert, nicht so sektiererisch wie die Fundamentalisten. Wir sind offen nach allen Seiten und wir pflegen den Dialog. Und die Evangelikalen haben davon geträumt, eine maßgebliche Kraft in der Gesellschaft zu sein. Das hängt zum Teil zusammen mit gewissen kalvinistischen Lehren, auf die wir noch eingehen müssen, die ihre Wurzel wiederum in einem alten Kirchenvater namens Augustinus haben. Und da liegt ein großes Übel begraben. Augustinus hat maßgeblich die Lehre, das Selbstverständnis der römischen Kirche geprägt, in dem Sinn, dass er gelehrt hat, dass praktisch die Kirche das tausendjährige Reich auf der Erde stellvertretend für Christus verwirklicht. Also es gibt kein Gericht, kein wörtliches Kommen des Herrn vom Himmel in Macht und Herrlichkeit, wo er mit seinen Engeln Gericht übt. Das alles ist nur bildhaft zu verstehen und findet so gar nicht statt, sondern die Kirche ist berufen, das tausendjährige Reich stellvertretend für Christus zu verwirklichen, in der Welt zu regieren und die Welt allmählich immer christlicher zu machen. Eine klassische Prüfstelle für diese falsche Lehre ist Matthäus 13, 33. Der Sauerteig, den die Frau heimlich in eine Portion reines Mehl mischt. Ja, was ist denn das? Und die ganzen kalvinistischen und viele andere optimistische Christen sagen, das ist ein Bild für das Evangelium, das sich heimlich immer weiter ausbreitet, bis zum Schluss die ganze Welt christlich geworden ist. Und dann gibt es diese engen dogmatischen Fundamentalisten, die Schrift mit der Schrift vergleichen und sagen, ja, Sauerteig ist eigentlich immer und überall ein Bild von Sünde und Verderbnis. Ja? Angefangen vom Passamal in 2. Mose 12. Und Sauerteig ist auch in dieser Stelle Verderbnis. Es geht darum, dass die große Namenschristenheit immer mehr von Irrlehren durchsäuert wird, bis zum Schluss alles durchsäuert ist. Ja? Das sind die zwei Auslegungen, an denen entscheiden sich grundsätzliche Auffassungen. Ja? Die optimistische Auffassung sagt, die Christenheit wird die Welt regieren und wird die vorherrschende Religion in der Welt sein. Und zwar ohne, dass Christus kommt. Ja? Uns ist allen klar, es wird sich einmal jedes Knie beugen, es werden auch mal alle Völker anbeten in Jerusalem. Es wird tatsächlich eine Zeit geben, wo fast alle Menschen an Christus glauben oder zumindest Christus in gewisser Weise verehren. Aber von der Bibel her gesehen ist das in dem Friedensreich des Messias. Nicht heute, nicht in der heutigen Weltzeit, nicht solange die Gemeinde auf der Erde ist. Ja? Und diese römische Kirche, Augustinus und nach ihm auch mindestens Calvin, haben vertreten, die Gemeinde ist berufen, anstelle von Christus Macht auszuüben, zu regieren, die Völker mit dem Schwert zum Christentum zu bringen. Deswegen war das für die römische Kirche ganz logisch, dass die Sachsen mit dem Schwert zur Bekehrung gezwungen haben. Ja, da haben sie sich auch noch auf Bibelstellen berufen, ja, auf die Psalmen, wo es heißt, dass sie praktisch die Heidenvölker mit dem eisernen Stab weiden sollen und so weiter. Ja? Also sie haben ein ganz falsches Verständnis von Evangelisation und Gemeinde gehabt, die Kirche als Weltkirche die Macht ausübt, die Kaiser und Könige einsetzt und die einmal die ganze Welt christlich machen wird. Und diese Vorstellung ist in Amerika noch heute ganz massiv da. Viele evangelikale Amerikaner, das können wir uns gar nicht vorstellen, glauben immer noch, dass die USA God's own country sind und dass sie berufen sind, als eine christliche Weltmacht die Welt christlich zu machen. Ein Sendungsbewusstsein, das mit den Realitäten der Gottlosigkeit in Amerika überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Und trotzdem ist dieses Gedankengut noch da. Wir müssen einen Unterschied in der Welt machen. Wir müssen die Welt verändern. Wir müssen die Welt christlich machen. Und das hat eben auch die Evangelikalen dazu verleitet, zusammen mit diesen Kompromissen, die sie immer wieder geschlossen haben, dass sie sich geöffnet haben für bestimmte Lehren, die hauptsächlich in der ökumenischen Missionsbewegung entwickelt worden waren. Das ist also ganz interessant, da gibt es ein Buch von Arthur P. Johnston, Umkämpfte Weltmission, das hat mir sehr geholfen bei meinen Untersuchungen zu zerstörerisches Wachstum, wo dieser erfahrene Missionar mal so ein bisschen erzählt, wie kam denn eigentlich die ökumenische Weltbewegung zustande. Gut, das kann man jetzt nicht so viel ausführen, interessanterweise war da ein Moody, stand da mit Pate und war am Anfang voll mit dabei. Die Weltstudentenbewegung, das war eigentlich eine feurige evangelistische Bewegung aus der Zeit Moody's und von Moody stark beeinflusst und von Finney. Aus meiner Sicht etwas schwärmerische, unnüchterne Evangelisten, die sicher auch manchen Segen gewirkt haben, aber auch falsche Lehren hatten. Und Moody hat eine ganz ähnliche Taktik gehabt wie Billy Graham nach ihm. Ja? Auch was die ökumenische Breite seiner Kampagnen betrifft. Nun war es jedenfalls so, dass diese ökumenische Studentenbewegung hatte sich die Losung gegeben, die Evangelisation der ganzen Welt in diesem Jahrhundert. Das war wohlgemerkt das 19. Jahrhundert. Ja. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man das gesagt. Im Grunde ging es darum, innerhalb des 20. Jahrhunderts sollte die ganze Welt komplett evangelisiert sein und christianisiert sein. Und diese Losung, die wurde dann auf dem Weltkongress, dem ökumenischen Weltkongress in Edinburgh 1910, das sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas, ganz stark ausgebreitet. Und diese ökumenische Missionsbewegung war ein seltsames Mischgebilde. Da waren nämlich feurige Evangelikale dabei, unter anderem Hudson Taylor hat da an den Kongressen gesprochen, und da waren Liberale dabei. Leute, die die Bibelkritik vertreten haben, Kirchenvertreter, die gar nicht an das Opfer des Herrn Jesus geglaubt haben. Und die waren da brüderlich vereint und haben da schön miteinander Gemeinschaft gehabt und wollten miteinander die Welt evangelisieren. Und wie es eben so ist, wenn da Sauerteig und reines Mehl zusammen ist, was meint ihr wohl, was gewinnt die Oberhand in einer solchen vermischten Bewegung? Ja? Es war ganz interessant, innerhalb von wenigen Jahrzehnten bekamen die liberalen bibelkritischen Kräfte eindeutig die Oberhand. Und deswegen hat sich diese ökumenische Weltmissionsbewegung in eine ganz gefährliche Richtung entwickelt. Und dort wurden eigentlich diese ganzen Gedanken ausgekocht, die uns heute ein Problem machen in den bibeltreuen Kreisen, ja? Die über die Evangelikalen bis in unsere Kreise hineingesickert sind, diffundiert sind, sagt der Chemiker. Ja? Ja, was sind das für Lehren? Nun, das allererste ist eben diese falsche Reichslehre, die ich schon erwähnt habe. Die Kirche verwirklicht das Reich Gottes auf Erden. Das mit der Wiederkunft Jesu Christi, auch mit dem Tag des Herrn, mit dem Zorngericht über alle Gottlosen, das kannst du alles vergessen, das stimmt nicht, ja. Sondern die Gemeinde macht die Welt immer christlicher. Ganz allmählich, aber unaufhaltsam. Und das hat ja bedeutet, die Gemeinde muss sich in der Welt engagieren. Die Gemeinde muss eine Rolle in der Welt spielen. Diese Leute hatten überhaupt kein Problem damit, sich mit dem Staat zu verbünden. Im Gegenteil, der Calvinismus verschiedener Schulen hat ja Blut an den Händen. Ja? Es gab einen Cromwell, der einen Machtkampf geführt hat im Namen Gottes von diesen calvinistischen Lehren her, dass die Gemeinde das Reich Gottes verwirklichen soll. Es gab die Kamisarden und die Hugenotten, die auch die Waffe gezogen haben und gekämpft haben um die politische Macht und den Erhalt ihrer Glaubensfreiheit, obwohl der Herr ganz klar gesagt hat, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Es hat alles mit diesem falschen Reichsverständnis zu tun. Und dann kam dazu eine falsche Jüngerschaftslehre. Man hat den Missionsbefehl des Herrn Jesus ganz zentral gesehen in Matthäus 18 und hat ihn aber 28 Vers 18 folgend und hat ihn aber falsch ausgelegt. Der Herr gibt ja diesen Missionsbefehl und da lesen wir, ich will das mal mit uns lesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, und dieser Missionsbefehl, den haben bibeltreue Christen eigentlich immer so verstanden, dass sie gesagt haben, macht Jünger in allen Völkern, unter allen Völkern. Aber diese Leute haben gesagt, nein, nein, sondern wir müssen ganze Völker zu Jüngern machen. Wir müssen erreichen, dass ganze Völker sich zum Christentum bekennen und christianisiert werden. Das ist damit gemeint. Nun, und damit ist natürlich ein fundamentales Problem gegeben. Auf der einen Seite würde das bedeuten, dass tatsächlich die ganze Welt christlich werden könnte. Ja, man muss nur schauen, dass man in jedem Volk die Leute dazu bringt, ein Bekenntnis zu Christus abzugeben und dann sind sie Jünger und dann kann man sie christianisieren und evangelisieren und vielleicht bekehren sich dann auch mal. Aber eines ist klar, eine biblische Bekehrung und Wiedergeburt kann man bei diesem Konzept nicht zugrunde legen. Das ist ja das große Spannungsfeld, dass das biblische Evangelium eine ausgesprochene Minderheitenbotschaft ist, die bei der Masse der Menschen erwiesenermaßen nicht ankommt. Sehr interessant, der Apostel Paulus sagt es so klar in 1. Korinther 1. Da redet er von dem Wort vom Kreuz. Und er sagt, Leute, die Zielgruppen, die zwei großen Zielgruppen, die ich im Auge habe, die verwerfen meine Botschaft alle beide. Da hätte ein moderner Analytiker gesagt, Paulus, du musst deine Botschaft ändern. Das ist doch so einfach, ja. Du musst eine kontextualisierte jüdische Evangeliumsbotschaft bringen, wo du das Gesetz noch voll zur Geltung bringst und die Leute sollen sich ruhig beschneiden lassen. Und dann kriegst du ganz viele Juden. Und dann musst du eine kontextualisierte heidnische Botschaft bringen, wo du den Leuten im Grunde sagst, sie können ruhig noch in den Tempel gehen und zu den Prostituierten und können die Götzen anbeten. Sie sollen nur Jesus auch dazu nehmen. Dann wirst du ganz viele Heiden gewinnen. Aber der Apostel Paulus verschmäht es natürlich, ja. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die allermeisten, aber die, die Gott erwählt und berufen hat, für die ist es eine Gotteskraft. Und deswegen verkündige ich es, egal wenn die meisten es ablehnen. Ja? Es geht um die, die von Gottes Geist angerührt werden und die erkennen, Jesus Christus ist der Retter. Und es werden nie die Masse sein. Es ist immer nur eine Minderheit. Aber um diese Minderheit geht es Gott und um diese Minderheit soll es auch jedem biblischen Evangelisten und Christen gehen, der evangelisiert. Ja? Wenn ich die Erwartung habe, es müssen sich alle bekehren, die ich anspreche mit dem Evangelium, sonst mache ich nicht weiter, dann hörst du ganz schnell auf. Ja? Ist klar, Ja, wenn man unrealistische Erwartungen hat, dann wird man natürlich auch sofort enttäuscht. Ja. Aber wenn ich weiß, wenn ich 100 anspreche und 5 davon zeigen ernsthaftes Interesse und bekehren sich vielleicht, dann ist es ein Sieg. Dann lasse ich mich auch nicht durcheinander bringen. Ja. Und das war genau dieses Problem. Diese falsche Jüngerschaftslehre hat gesagt, es ist der Wille Gottes, dass ganze Völker zum Christentum kommen und dass die christliche Botschaft sich über die ganze Welt ausbreitet. Und da gab es wirklich Leute, die haben gesagt, das ist schon längst in der Mache und wir werden die ganze Welt mit dem Christentum durchdringen innerhalb weniger Jahrzehnte. Das war so diese Erwartung der ökumenischen Missionsbewegung. Und daraus ergab sich aber ganz klar das Problem, das geht nicht mit dem biblischen Evangelium. Nun waren diese Liberaltheologen sowieso gar nicht für das biblische Evangelium zu haben. Die hielten ja nichts von Bekehrung und Wiedergeburt, sondern die haben ein äußerliches Christentum gelebt, nur den Schein der Gottesfurcht, aber keine Kraft. Und genau sowas wollten sie ausbreiten. Und deshalb hat sich im Rahmen der ökumenischen Missionsbewegung das Konzept der Kontextualisierung ergeben. Hieß zum Teil vorher anders, Indigenisierung, Anpassung an die eingeborenen Völker. Wie auch immer, es ging darum, die Botschaft vom Kreuz muss beschnitten werden, muss vermischt werden mit der Kultur der jeweiligen Heidenvölker. Ja, man hat festgestellt, seltsam, ja, diese Hindus, wenn wir die evangelisieren, dann wollen die gar nichts wissen von Jesus Christus. Nur die untersten Kasten, die sozial was zu verlieren haben, die sind offen. Und die Brahmanen und die Elite, da haben wir gar keine Chance groß. Da bekehren sich nicht viele. Und da hat man gesagt, ja, dann müssen wir einfach das Christentum hinduistischer werden lassen. Wir müssen einfach ein paar Elemente aus dieser Kultur und diesem Glauben aufnehmen und dann wird die Evangeliumsbotschaft, klingt dann indisch. Ja? Und dann kommen die Buddhisten, die haben nochmal andere Probleme. Ja, dann müssen wir die Evangeliumsbotschaft mit dem Buddhismus vermischen, sodass sie buddhistisch klingt und dann werden ganze Völker zu Christen werden. Ja? Also ganz einfach, mit der klaren Botschaft des Evangeliums kann man keine Massen christianisieren. Also muss die Botschaft verflacht und verwässert werden. Sie muss vermischt werden mit den jeweiligen Religionen. So eine Religionsmischung, die liegt in der Luft, die nehmen die Leute eher an. Und es war auch durchaus eine Erfahrung, die zum Teil sich bestätigt hat. Ja? Dass die Leute eher bereit sind, das neueste Beispiel sind eben diese muslimischen Missions, in Anführungsstrichen, Bewegungen, die da sagen, du musst gar nicht mehr dem Islam abschwören, du musst einfach nur sagen, ich bin weiter ein Muslim und bete weiter zu Allah und gehe weiter in die Moschee, aber gleichzeitig bin ich ein Jesus-Nachfolger. Als Muslim. Und auf diese Weise gibt es ja keine Schmach mehr, keine Verfolgung. Man muss nicht mehr mit der Kultur, mit der Verwandtschaft brechen. Man kann sozusagen beides miteinander vereinbaren. Das war so dieses Konzept. Und es wurde zum Beispiel in Jerusalem 1928 und dann in Tambaram, Madras in Indien 1938 war das, glaube ich, vom ökumenischen Missionsrat und diesen Beratungen ausgekocht. Ja, da waren verschiedene liberale Missionsfachleute dabei und die haben gesagt, wir müssen das Evangelium anpassen an die jeweilige Kultur und Religion. Dann wird es Massenerfolge geben. Und dann haben sie natürlich auch gesagt, ja, im Grunde gibt es verschiedene Wege zu Gott. Auch die anderen Religionen haben Elemente von Wahrheit. Ja, die kann man ja auf, da kann man ja dran anknüpfen, das kann man aufgreifen. Und das Endergebnis soll ja gar nicht ein dogmatisches Christentum sein, sondern eine wunderbare Vielfalt von verschiedenen Religionen, die alle Christus auch mit drin haben. Ja, also Jesus-Jünger im Islam und unter den Muslimen und unter den Buddhisten und wo nicht alles bei den Animisten. Das war so ungefähr die Vision. Damit eng verbunden war dann auch das soziale Evangelium. Das ist also im Grunde eine tödliche Irrlehre der liberalen Theologie, die gesagt hat, es kommt gar nicht auf die ewige Errettung an. Diese frömmelnden Christen, die immer von Himmel und Hölle reden, die sind uns zuwider. Im Grund muss doch der Himmel auf die Erde gebracht werden. Wir müssen hier auf der Erde gerechte Zustände schaffen. Wir müssen den Menschen helfen, dass sie mehr Geld verdienen, dass sie aus Sklaverei und unwürdigen Umständen rauskommen. Dadurch wird das Evangelium verwirklicht und das ist wahre Evangelisation. Das war also eine totale Diesseitswendung der biblischen Botschaft. Das wurde dann umgedreht, so was der Herr gesagt hat in Lukas 4. Der Geist des Herrn ist auf mir, der mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden, dass die Bedrückten frei werden. Das wurde rein sozial, politisch gewertet, mit dem Endergebnis, dass also dann in 60er, 70er Jahren der ökumenische Weltrat der Kirchen marxistische Befreiungsbewegungen in Afrika finanziert hat, die Christen und andere abgeschlachtet haben. Im Namen Jesu Christi, als Teil eines neuen Verständnisses von Evangelisation, weil man gesagt hat, wir müssen uns sozialpolitisch engagieren in dieser Welt, sonst sind wir als Christen völlig unglaubwürdig. Ja? Und sozialpolitisches Engagement ist nicht, was früher die Mission kannte, nämlich, dass man zum Beispiel Blinden, Schulen oder Waisenhäuser geöffnet hat, dass man Kranken geholfen hat. Das gab es ja schon immer und das ist ja auch biblisch völlig richtig. Sondern es hieß wirklich Sozialpolitik, dass die Kirchen zum Beispiel gegen die Apartheid kämpfen, dass sie für Umweltschutz kämpfen, dass sie für Fairtrade kämpfen, dass die reichen Länder doch den Armen die Schulden erlassen sollen. Lauter so Zeug. Also richtig politische Kampfforderungen, die im Grund ganz ähnlich eben auch von irgendwelchen sozialistischen und linken Parteien verfolgt werden. Das soziale Evangelium war schon ganz am Anfang Teil dieser ökumenischen Missionsbewegung, hat natürlich zusammengepasst mit dem, dass man das Reich Gottes auf Erden verwirklichen will, schon hier und jetzt. Und hat dann eben auch übergegriffen auf die Evangelikalen. Noch eine Sache will ich erwähnen, dass die sogenannte missionale Theologie ist auch im ökumenischen Weltrat der Kirchen ausgebrütet worden, allerdings erst ein bisschen später, in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da wurde unter dem Einfluss von Karl Barth davon gesprochen, dass es angeblich eine Missio Dei gäbe, eine Mission Gottes. Und diese Mission hat nicht nur was mit Evangelisation angeblich zu tun, sondern Gott hätte angeblich die ganze Welt schon mit sich selbst versöhnt. Also alle Menschen sind schon gerettet angeblich, obwohl sie gar nicht glauben. Sie seien schon gerettet, die Welt ist schon versöhnt, ist nicht mehr feindlich, nicht mehr böse, sondern ist gut. Und in der Welt ist der Geist Gottes verschiedentlich am Wirken, in der Medizin, in der Wissenschaft, in der Kultur auch in der Politik. Wenn Gewerkschaften streiken und Rechte für Arbeiter erkämpfen, dann ist es der Geist Gottes, der da am Wirken ist und das Reich Gottes schon im Verborgenen aufbaut. Ja, das war so ein Verständnis. Alle Menschen sind im Grund schon im Reich drin. Gott ist praktisch in der Welt schon verändernd und erlösend, versöhnend am Wirken, ohne Buße, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Und das hat natürlich bedeutet, dass man der Welt ganz anders gegenübertreten kann. Man muss sich ja nicht mehr absondern von der Welt, sondern im Gegenteil. Wir sollen uns der Welt zuwenden, die Welt umarmen, wie das ein prominenter Irrlehrer, der Professor Johannes Reimer, in einem Buch mal programmatisch formuliert hat. Wir sollen die Welt umarmen. Uns in die Welt völlig hineingeben, ihr dienen. Und dadurch machen wir das Christentum glaubwürdig. Das ist also so diese Schiene. Missional bedeutet eben was ganz anderes als missionarisch. Der Akzent wird verschoben von der Verkündigung des Evangeliums auf eine angebliche ganzheitliches Engagement in der Gesellschaft. Ja, und das umfasst eben wirklich alles. Ja. Da kann man sich dann irgendwie die sozialen Rechte von Prostituierten und Asylanten und alles Mögliche. Im Grunde ist es nicht viel anders als das, was manche von uns in den 70er, 80er Jahren in der liberalen evangelischen Kirche mitbekommen haben, wo dann die Brot für die Welt und für die dritte Welt Läden und die gestrickten Taschen aus Lateinamerika, die fair getradet waren. Ja, das, diese Sachen, das wird jetzt eben nochmal auf einer ganz anderen Ebene von Evangelikalen zum Programm erhoben und natürlich auch von dem ökumenischen Weltrat der Kirchen. Nur mal so als Situationsbestimmung, diese Dinge haben immer mehr die Evangelikalen beeinflusst. Und das, was viele nicht wissen, ist eben, dass ein prominenter Flügel der Evangelikalen überall, besonders auch in Amerika, ständig im engen freundschaftlichen Dialog war mit dem ökumenischen Weltrat der Kirchen. Da gab es ja Leute, die haben sich ziemlich kritisch geäußert über die Jahre, aber zum Beispiel ein Billy Graham hat bekannt, dass er seit 1948 keine einzige Tagung des ökumenischen Weltrats der Kirchen versäumt hätte. Er war immer dabei, hat immer mitgewirkt, hat immer zugehört und dialogisiert. Und viele andere auch, gerade auch Missionswissenschaftler. Und so kam es, dass an irgendeinem Punkt in den 70er, 80er Jahren diese ökumenischen Lehren aus dem Weltrat der Kirchen hinüberkamen zu den Evangelikalen. Plötzlich war die progressive Theologie der Evangelikalen im Grund voll von diesen ganzen Lehren. Wir müssen das Reich Gottes hier auf der Erde bauen, wir müssen ganze Völker zu Jüngern machen, wir müssen das Evangelium kontextualisieren, wir müssen das soziale Evangelium predigen und müssen uns engagieren für die politische Veränderung dieser Welt und wir müssen die Missio Dei, die Mission Gottes fördern, anstatt diese Engspur, Schmalspur-Evangelisation früherer Jahrhunderte. Ein Symptom war, dass 1966 bei dem ersten Weltkongress für Evangelisation, der in Berlin von Billy Graham veranstaltet wurde, noch ganz deutlich gesagt wurde, die einzige Aufgabe der Christen in dieser Welt ist es, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und dann gingen 8 Jahre ins Land und 1974 gab es den berühmten Lausanne-Kongress für Weltevangelisation. Und da haben die Vertreter des sozialen Evangeliums unter den Evangelikalen schon so viel Einfluss gehabt, dass man ganz klar festgeschrieben hat in der Lausanner Verpflichtung, dass praktisch das sozialpolitische Engagement, der Kampf, die Solidarität mit den Armen, der Kampf gegen Armut, Analphabetismus, Krankheiten gleichwertig zu sehen ist im Prinzip genauso eine Pflicht aller Christen ist wie die Evangelisation. Und dann später kam es auch in der Lausanner Bewegung dazu, dass im Gefolge des ökumenischen Weltrats gesagt wurde, holistische Mission, ganzheitlich, das ist ein New Age Begriff, das bedeutet, ich darf gar nicht mehr von Jesus Christus und Bekehrung reden, wenn ich nicht mich sozialpolitisch erstmal engagiert habe. Ja? Wenn ich also den Leuten nicht den Magen fülle, dann darf ich auch nicht über das ewige Heil reden. Und im Grunde wird dann auch gar nicht mehr über das ewige Heil gesprochen, sondern Jesus Christus als der Sozialrevolutionär und der Reformer wird verkündigt, ja, der Lebensreformer. Also diese Dinge kamen vom ökumenischen Weltrat in die evangelikale Bewegung und haben dort natürlich auch offene Ohren gefunden, auch weil eben nie eine klare Abgrenzung da war und weil viele auch bei den Evangelikalen durch ein verwässertes Evangelium aus meiner Sicht schon gar nicht mehr klar wiedergeboren und bekehrt waren. Ja, die hatten den Geist nicht, die haben ein ganz anderes Verständnis gehabt, das ist ihnen ganz entgegengekommen, diese Lehren des ökumenischen Weltrats. Und diese Hintergründe haben dazu geführt, dass die sogenannte Gemeindewachstumsbewegung unter den Evangelikalen eine steile Karriere machen konnte. Sie begann in Amerika, wie so vieles, was verführerisch und verdorben ist, und wurde dann exportiert, nach Deutschland auch. Gemeindewachstumsbewegung war eben eine Art von Missionslehre, die zunächst mal von Missionaren entwickelt wurde, die eben mit dem ökumenischen Weltrat der Kirchen in Verbindung waren. Donald McGovern war einer davon. Und die gesagt haben, wir müssen doch versuchen, die Erfolgsrezepte der sogenannten Volksbewegung fruchtbar zu machen für Mission. Und die Volksbewegung, das waren eben genau solche Mischbewegungen, vor allen Dingen in Indien, wo Hindus der ärmeren Kasten tatsächlich ein hinduistisch gefärbtes Christentum angenommen haben, weil es für sie natürlich auch gesellschaftliche Vorteile brachte. Ja, sie waren ja dann keine Unberührbaren mehr. Sie waren nicht mehr auf dem untersten Level. Und da gab es tatsächlich ganze Völker, die haben sich zum Christentum gewandt. Aber da hat sich natürlich nur eine kleine Minderheit wirklich bekehrt. Das andere waren Namenschristen. Und dieses Erfolgsmodell hat man versucht zu studieren und zu kopieren. Also eine typische Art der Gemeindewachstumsbewegung ist der Akzent auf Methoden und auf Machbarkeit durch Menschen. Ja? Alles ist möglich. We can do. Ja? Yes, we can. Wir können. Mit der richtigen Methode kannst du den richtigen Erfolg erzielen. Ja, das war im Grunde sehr parallel zu dem Management- und Marketingdenken amerikanischer Marketingfachleute. Und es ist faszinierend immer wieder, ich habe jetzt viel Literatur studiert, wie oft knalleweltliche Marketingfachleute zitiert wurden von Experten der Gemeindewachstumsbewegung. Die haben eins zu eins von diesen hochkarätigen Management-Experten abgekupfert und gelernt. Ja. Ja, wie kann ich Wachstum erreichen? Ich muss meine Botschaft und mein Angebot an die Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen. Das ist das Geheimnis. Ich muss also konsequent das liefern, was der Kunde von mir möchte. Dann habe ich Erfolg. Dann kann ich meine Ware massenhaft absetzen. Das war eigentlich der Grundgedanke. Man hat dann eben auch gesagt, ja, man muss eben schauen, was ist das Bedürfnis dieser Leute. Und dann kann man viele, viele Leute in Gemeinden reinbringen. Einer der Pioniere war ja Robert Schuller, ein Mensch, der überhaupt kein biblischer Christ ist, bei weitem nicht, der positives Denken gelehrt hat, okkulte, dämonische Dinge. Und er hatte die Crystal Cathedral, eine der ersten Megagemeinden in den USA, 10.000 Leute, die er gewonnen hat, scheinbar aus dem Nichts. Natürlich wurde er nachgeahmt. Unter seinen Schülern waren Rick Warren und Bill Hybels. Die sind beide eben bei diesem Schuller in die Schule gegangen. Und daraus ergab sich die erste Kategorie von momentan populären Gemeindekonzepten. Und das sind die besucherfreundlichen Großgemeinden, also Willow Creek. Wie gesagt, da geht es darum, dass man sagt, die Gemeinde muss ihr ganzes Angebot auf die Bedürfnisse ungläubiger, fernstehender Halbchristen oder Nichtchristen ausrichten. Die müssen sich wohlfühlen, die müssen kommen, die müssen bedient werden. Die Christen haben erstmal gar nichts zu sagen. Die können vielleicht einmal im Hauskreis für sich noch schnacken, aber im Gottesdienst, da ist der Kunde König und das ist eben der Ungläubige. Ja. 20 Minuten Predigten, immer mal ein Witzchen zwischendrin, Rock- und Popmusik. Ja. Zum Beispiel Rick Warren sagt, wisst ihr das? Entscheidende Geheimnis von dem Wachstum von Saddleback ist, dass ich mich entschlossen habe, ganz früh nur Rock- und Popmusik einzusetzen und keine klassischen Glaubenslieder mehr zu singen. Na, ist doch interessant. Er selber sagt, das war das Entscheidende, dass ich die 20.000 zusammengebracht habe, vor denen alle Welt andächtig staunt. Ja. Nun, ihr seid ja auch im Umkreis von Peter Wenz. Ne? Peter Wenz in Stuttgart, Gospelforum, größte Gemeinde in Deutschland, 3000 Gottesdienstbesucher. Und ich sage immer, Leute, wenn ihr in der Region Stuttgart mal die ganzen Gemeindeleiter fragt, von der Volksmission angefangen über den CVJM und die Landeskirchen bis hin zu den Baptisten und Methodisten, dann werdet ihr feststellen, dass die alle gar nicht so begeistert sind, sondern unter den 3000 sind lauter liebe Bekannte von ihnen. Ja? Diese 3000 sind zumindest 80% zusammengeklaut aus ungefähr jedem christlichen Kreis im ganzen Umgegend, ja, und es geht einfach dadurch, weil da die Post abgeht, weil da das beste Unterhaltungsprogramm geboten wird, ja, weil man da mit 2000 anderen zusammen zu Rock und Pop und Hip-Hop rappen kann und tanzen kann bis zur Besinnungslosigkeit und zur Ekstase, ja. Und wenn irgendwann mal ein anderer ein besseres Programm aufmacht, ja, dann wandern die dorthin, ja, gar kein Problem. Und das sind eben diese Dinge, so ähnlich lief es im Grunde auch in Willow Creek. Ja, die haben viele Leute angezogen, die vorher vielleicht in gar keine Gemeinde gegangen sind, weil sie gar keine echten Christen sind. Und das Geheimnis des Wachstums war Management und eben raffinierte Methoden. Was eben auch ganz typisch war, der Lead Pastor, der visionäre Führer, der Pastor war die Schlüsselfigur. Ja, Das ist also eine ganz autoritäre Sache im Grund. Alles muss sich dem Pastor und seiner Vision unterordnen, sonst funktioniert der ganze Laden nämlich nicht. Ja? Und alles muss sich an einer Idee ausrichten. Alle müssen das Gleiche denken und glauben und müssen die fünf Ziele, ja, zielorientierte Gemeinde, Leben mit Vision, Kirche mit Vision, müssen diese Ziele verfolgen und dann gibt es Wachstum. Ja. Das ist wie bei Coca-Cola, die haben auch Unternehmensziele, ja, und jeder Mitarbeiter wird drauf getrimmt, oder McDonald's, genau diese Unternehmensziele jeden Tag 24 Stunden drüber nachzudenken und sie zu verwirklichen. Und dadurch entsteht eine gewisse Dynamik, Wachstum. Ja, aber das ist rein weltliches Wachstum. Ja, das ist, hat mit der Bibel überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, und dann gibt es eine zweite Art von Gemeinden, die scheinbar in ziemlichem Kontrast zu dieser ersten Art stehen. Das sind die missionalen und emergenten Szenegemeinden, sage ich mal. Szenegemeinden deshalb, weil da das Glaubensbekenntnis ist, dass man versucht, kleine, undogmatische, organische Gruppen für die verschiedensten Zielgruppen zu schaffen. Also in Stuttgart von mir aus die Hip-Hop-Tänzer und die, die Leute, die also Raver sind und von mir aus dann irgendwelche Leute, die gern Haschisch rauchen. Jeweils eine Zielgruppe für so eine lockere, organische Gemeinde, wo man sich mal trifft oder auch mal nicht, wo man mal in der Kneipe sitzt und einen Schnaps sauft oder ob man... Es gibt Leute, die sind in Striptease-Lokale gezogen und haben dort praktisch Gottesdienste gemacht und in Schnapsbars, ja, in Amerika. Ganz nah bei den Leuten, ganz locker. Mitgliedschaft gibt es sowieso nicht. Jeder ist eingeladen, jeder kann mal mitmachen und wer will, wird vielleicht irgendwann mal Christ. Das Ganze hängt eben zusammen mit dieser Missio Dei-Lehre, dass man sagt, ja, Gott hat die Kultur schon erlöst, es ist eigentlich alles gut, was so in der Kultur läuft. Jeder wird akzeptiert, ja, egal was er alles Perverses macht. Und für jeden geben wir ein zielgruppenorientiertes Angebot, aber eben ganz ohne Lead-Pastor und Visionär, sondern ganz dezentral, ganz undogmatisch. Ja. Da wird ganz viel geredet, aber das ist auch wieder Managementlehre. Von Servant Leaders, von dienenden Leitern. Ja. Da wird gesagt, ja, wir müssen... Die Leute von unten her, wir müssen Mentoren und Coaches sein, ja, lauter Fremdwörter, ja. Aber das heißt praktisch, man manipuliert die Leute geschickt, die wollen nicht mehr geführt werden mit straffer Führung, sondern die wollen sozusagen von hinten und aus dem Verborgenen gelenkt werden, ja, durch Manipulation, durch Indirektes. Das sind zum Beispiel jetzt Gemeindekonzepte, die bis in Einzelheiten hinein dem New Age entsprechen. Ja, ich habe also für mein Buch nochmal die Marilyn Ferguson gelesen, die diese Aquarius-Verschwörung. Ja, und das war erschreckend und erstaunlich. Diese Frau hat im Grunde ganz ähnliche Denkweisen damals, 1987 oder 86 war das, glaube ich, entwickelt, die heute von diesen missionalen und emergenten Gemeindegründungsfachleuten vertreten werden. Ja, unter anderem hat sie eben auch gesprochen davon, dass jede Gruppe ihre eigene DNA habe und sich praktisch vervielfältige und wachse nach ihren eigenen inneren Gesetzen. Ja, also DNA oder DNS, ne, die genetische Steuerungsformel in der Zelle, ne, nach der auch reproduziert wird. Und diese missionalen und emergenten Gemeinden, das sind zum Beispiel dann City Churches, ja, die sind schamlos Jugendkirchen, die sagen, wir wollen gar keine Leute mit 50 eigentlich, wir wollen die Leute zwischen 15 und 20 ansprechen oder zwischen 20 und 30 und zwar möglichst in zwei verschiedenen Gemeinden, weil das ja eh eine ganz andere Szene ist und eh alles ganz anders ist. Und die vernetzen sich dann untereinander, diese Gemeinden, ja, dezentral vernetzt. Und das ist übrigens auch ein ganz klares New Age-Konzept, das Netzwerk, ja. Man sagt praktisch, es gibt so eine kollektive Intelligenz der Zellen. Wenn sie sich untereinander vernetzen, dann kommunizieren sie miteinander und können mit Problemen besser umgehen. Da gibt es dann dynamische Entwicklungen durch Vernetzung. Ja? Das ist klassisches New Age. Aber dieses Denken ist voll bei den emergenten und missionalen Gemeindefachleuten drin. Da gibt es prominente Leute, zum Beispiel Tim Keller ist von der missionalen Schiene, einer der etwas konservativeren. Mark Driscoll, der auch in den Emerging Churches ist ganz stark in diesem missionalen Bereich tätig. Es gibt Vordenker, David Bosch und Leslie Newbegin gehören dazu. Das sind zwei Theologen aus dem Ökumenischen Weltrat der Kirchen, die absolut bibelkritisch und absolut gottlos waren. Aber der David Bosch ist zum Beispiel der verehrte Lehrer von Professor Reimer, der eben auch dem Professor Reimer diese ganzen falschen Lehren beigebracht hat, die er jetzt ganzen Generationen von Gemeindegründern in Deutschland weitergibt. Dann eben international auch Alan Hirsch, David Frost, beide aus Australien, Neil Cole, Organische Gemeinde, ein Bestseller in manchen Kreisen, Erwin McManus, Dan Kimball, ja, es gibt noch einige andere, aber das sind einfach so ein paar Namen. Und dann eben in Deutschland Professor Johannes Reimer, ganz massiv, ja, Missiologe, Professor, Fachmann für fast alles, fast überall eingeladen, ja, von der Bibelschule Wiedenest und dem Arbeitskreis Wachstum der Brüdergemeinden bis hin zu den Baptisten, zu den FEGs, zu der Kirche. Alle laden Professor Reimer ein, weil er scheint Antworten hat, wie die Gemeinde des 21. Jahrhunderts aussehen soll. Ja? Und das Große, was er vertritt, ist die Welt umarmen, sozialpolitisch engagieren, sich sozial verändern. Ich habe bloß ein Beispiel mal gehört von einem lieben Bruder in Österreich. Da gab es so eine kleine Gemeindegründungsarbeit und die hatten wohl irgendwie 10.000 Euro auf dem Konto. Und dann haben so diese missional engagierten Leute, die dann nachher sich abgetrennt hatten von den Bibeltreuen, haben gesagt, diese 10.000 Euro, die stiften wir jetzt dem örtlichen Kindergarten. Und dann machen wir einen Pressetermin mit so einem großen Scheck und übergeben den und dann ist unsere Gemeinde unter der Bevölkerung gut angesehen. Ja. Das war so dieses Konzept. Ja. Also macht doch mal den Leuten ihren Fußballplatz neu. Ja. Dann freuen sie sich drüber. Dann werden sie euch als Christen akzeptieren. Arbeitet sozial. Der Reimer sagt, ihr könnt ruhig Asylantenarbeit zusammen mit Muslimen machen. Natürlich darf man da nicht über den christlichen Glauben reden. Ja. Man muss mit denen einfach zusammenarbeiten, um der Welt zu dienen. Und sagt auch, soziale Fortschritte in der Welt sind Fortschritte des Reiches Gottes. Da muss der Glaube gar nicht mit reinspielen. Ja, das ist also genau diese abgefallene Schiene des sozialen Evangeliums. Vineyard, ICF, auch die Charismatiker sind ganz massiv auf dieser missionalen Gemeindegründungsschiene dabei. Natürlich auch der Peter Wenz, ja, das ist klar. Aber auch andere hier in der Gegend. Dann gibt es Dawn. Discipling a Whole Nation, ein Extremcharismatiker, Jim Montgomery hat das gegründet. Reinhold Czarnowski, der Leiter von Dawn in Europa, ist gleichzeitig ein führender, emergenter Ideologe. Und dann gibt es eben da noch so Leute, die eben stark in multiplizierende Gemeindegründungsbewegung gehen. Das ist das dritte Konzept, das ich euch kurz vorstellen möchte. Da geht es also darum, ganz ähnlich eigentlich wie mit bei den Missionalen und Emergenten, aber die haben ganz stark das Prinzip der Kettenreaktion und des exponentiellen Wachstums. Na, also Prinzip Schneeballsystem. Ja? Ein Ball schlägt einen anderen an, beziehungsweise dann gibt es praktisch immer wieder eine Kettenreaktion, dass Wenn also einer zum Beispiel dann zwei in Bewegung setzt, dann besetzen die zwei vier in Bewegung und dann geht es mit jedem Schritt immer weiter. Und das ist eigentlich so hinter diesen multiplizierenden Gemeindegründungsbewegungen, wo gesagt wird, die Leute sollen ganz schnell irgendwie so einen kleinen Kreis gründen, wo sie die Bibel lesen, wo sie dann praktisch Christen werden und dann soll sich der Kreis innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten teilen und soll wieder neue Kreise bilden und da soll wieder, und zwar ohne, dass da irgendwelche Fachleute, irgendwelche Missionare oder von der Lehre her beschlagene Leute bei sind. Nein, nein, die sollen selber die Bibel so weitergeben, wie sie sie verstehen. Dann wird sie automatisch an das Denken der Menschen angepasst und so entsteht eine Mischbotschaft, die sich schnell ausbreiten kann. Ja? Und das Ganze, das hat eben auch bei uns Wurzeln geschlagen. Da gibt es einen David Watson, der eben Missionar der IMB, des International Mission Board, der südlichen Baptisten war. Und in Indien angeblich eine solche Gemeindegründungsbewegung mit 20.000 Gemeinden und über 1 Million getauften Gläubigen innerhalb von wenigen Jahren auf die Beine gestellt haben soll. Und so etwas beeindruckt nicht nur Evangelikale, sondern leider auch manche, die sich eigentlich zu den bibeltreuen Kreisen zählen. Ja, dieser David Watson wurde unter anderem von der DIM, der Deutschen Inlandmission, die der Brüderbewegung zuzuordnen ist, und auch von dem Arbeitskreis Wachstum der Brüdergemeinden eingeladen. Er wurde aber, hat aber eben andere Kollegen, die auch woanders unterkommen, zum Beispiel David Garrison, Ying Kai, und dann ist eben auch ein David Schäfer bei uns in Deutschland tätig, aber auch Alan Hirsch war schon mehrfach aus Amerika in Deutschland und hat Referate gehalten über solche Gemeindegründungsbewegungen. Und da geht es erst recht nach einem New Age Prinzip zu. Ja? Man sagt praktisch, das muss sich ausbreiten wie ein Flächenbrand. Die Leute dürfen gar nicht so sehr in die Tiefe geschult werden. Die müssen gleich wieder raus und andere gewinnen. Ja? Das gibt manche Staubsaugerfirmen und andere, die haben genau dasselbe Konzept. Ja? Dass man nämlich Anhänger wirbt und die wirben wieder Anhänger und die werben wieder Anhänger. Ne? So, ähnlich ist es hier auch geplant und angeblich soll das phänomenale Wirkungen haben und das Ziel ist ja, dass man die ganze Welt evangelisiert, dass man Völker zu Jüngern macht, dass man ganze Familien, ganze Kreise bekehrt und ein wesentliches Mittel dazu soll angeblich das sogenannte induktive Bibelstudium sein. Das heißt, die Leute beschäftigen sich selber mit der Bibel, also Muslime oder Katholiken oder was auch immer, und werden von keinem Missionar belehrt und angeleitet, sondern sie machen alles selber ihre Entdeckung. Und das ist ja ganz interessant. Biblische Missionare wie New Tribes Mission haben ja festgestellt, wenn wir das Evangelium nicht ganz deutlich lehren, auch heilsgeschichtlich, vom Alten Testament, von den verschiedenen Seiten, dann kommt es zu erschreckenden religionsvermischenden Irrtümern. Das heißt, die Leute bekehren sich, lassen sich taufen und nach einigen Jahren merkt man, die sind ja gar keine Christen. Die glauben ja immer noch an die Geister und haben ein Misch. Die haben das gar nicht verstanden, das Evangelium. Ja? Und das ist eben genau der Punkt, der bewusst da auch so produziert wird. Man will die Lehre, man will die Evangelisten draußen halten, das soll ein so ein Guru soll das anstoßen und die ganzen anderen Leute sind alle ganz jung Bekehrte, in Anführungsstrichen, die selber erst 2-3 Monate von der Botschaft gehört haben und die das sofort weitertragen sollen an andere, sodass da gar keine Festigung möglich ist und dass automatisch eine Vermischung stattfindet. Ja? Also in der klassischen Kontextualisierung musste der amerikanische Missionar sich Mühe geben, wie bringe ich jetzt die hinduistische Kultur damit rein, damit ich das, die Botschaft gut mache und die neuen Leute sagen, lass es doch einfach die Einheimischen machen, ja? Gibt ihnen ein paar Brocken von der Bibel und dann werden die das schon nach ihrer Weise verstehen und werden das so weitergeben, dass das für Hindus oder für Muslime wunderbar akzeptabel ist. Und in dieser Schiene, dieser Bewegung, die auch als Insiderbewegung bezeichnet werden, kam eben auch die wahrscheinlich euch etwas bekanntere böse Entwicklung auf, dass man gesagt hat, ja, bei Muslimen dürfen wir in der Bibel nicht stehen haben, dass Gott Vater ist und dass Jesus Christus der Sohn ist. Weil das können die Muslime ja überhaupt nicht brauchen. Also dann nehmen wir doch einfach andere Begriffe. Ja? Dann nennen wir Gott eben den Höchsten und den Sohn nennen wir den Geliebten, der nahe bei Gott ist. Und dann haben wir das Problem umgangen. Also sie haben nicht davor zurückgescheut, die Bibel, das Wort Gottes, zu verfälschen im Sinne der Irrlehren des Islam, um praktisch Muslime zu einem Pseudo-Christentum zu bringen. Ja, denn das ist eigentlich jedem klar, wenn man nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt, dann ist man ein Antichrist, dann ist man kein wahrer Gläubiger. Ja, 1. Johannesbrief sagt das ganz klar. Und genau solche Antichristen werden scharenweise heute produziert, in Mengen. Und wenn jemand von euch auch die Mitteilung der Carmel-Mission liest, ja, die sind eigentlich, also ich lese das sehr gerne und die sind da auch, denke ich, sehr klar und treu in dieser Sache, aber die haben mir auch erzählt und haben das auch schon geschrieben, dass es erschreckend ist auf den Missionsfeldern, dass eine ganz, ganz große Zahl von ausländischen und einheimischen Missionaren heute auf dieser Vermischungsschiene, dieser Kontextualisierungsschiene arbeitet und damit eben auch im Grund ein falsches Christentum verbreitet. Und letztlich ist die Emerging Church nichts anderes als eine kontextualisierte Insiderbewegung in Europa. Ja, das ist genau das Gleiche. Man passt sich an den Unglauben und die Skepsis des postmodernen Menschen an und redet eben einfach nicht mehr von verbindlicher Wahrheit, obwohl die Bibel ganz klar sagt, sie ist 100% geoffenbarte göttliche Wahrheit. Das lässt man einfach weg und behandelt die Bibel eben wie ein Liberaltheologe als irgendeine Geschichte. Und dann hat man mehr Erfolg. Aber was für ein Erfolg. Ja, ich möchte zum Schluss auch kommen. Diese ganzen Entwicklungen gehen im Grunde in eine Richtung, dass nämlich die endzeitlich notwendige Herausbildung der Welteinheitsreligion, der Welteinheitskirche durch diese Bewegungen massiv gefördert wird. Ja? Es muss ja so weit kommen, dass es einmal eine Mischreligion gibt von Christentum und allen Weltreligionen, wo letztlich unter der Führung der römischen Kirche alle unter einem Dach sind. Alle werden sie gerettet, alle kommen sie in den Himmel, egal ob sie jetzt Muslime sind oder Buddhisten oder sonst was. Und da spielt eben diese Kontextualisierung, diese moderne missionale Lehre eine ganz entscheidende Rolle. Übrigens ist die auch bei der katholischen Kirche ganz gut angesehen und wird da auch verbreitet. Ja? Das hat zum Beispiel der David Bosch ganz erfreut festgestellt, dass es da zu einer Annäherung in der Missionsauffassung kommt zwischen der römischen Kirche und dem ökumenischen Weltrat der Kirchen und den Evangelikalen. Und Professor Beierhaus, der selber aus meiner Sicht fragwürdig ist und nicht so klar steht, aber der als Missionswissenschaftler sehr gut Bescheid weiß, hat eben vor kurzem auch in diesem Tübinger Aufruf gewarnt und hat gesagt, die Mehrheit der Evangelikalen vertritt heute eine Missionslehre, wie sie vor 30, 40 Jahren der ökumenische Weltrat der Kirchen vertreten hat. Ja? Und da ist eine Schieflage da, das geht bis zur Deutschen Missionsgemeinschaft, zu Wycliffe, zu ganz bekannten Missionsgesellschaften, die da auf dieser Schiene schwimmen und wo im Grunde erschreckende, erdrutschartige Veränderungen in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Ja, das Ziel ist Babylon, die große, die Mischreligion. Aber was ist mit den Bibeltreuen? Das möchte ich zum Schluss nochmal erwähnen. Ich hätte mir die Arbeit mit diesem Buch nicht gemacht, wenn ich nicht erschreckt festgestellt hätte, dass zum Beispiel in einigen Allgäuer Gemeinden, die mir eigentlich recht lieb sind und die ich schätze, solche Dinge auch schon eingedrungen waren mit dem David Watson und so ähnlichen Lehren. Und dann habe ich gemerkt, ja in der Brüderbewegung, die ich durchaus auch schätze, da ist es auch schon eingedrungen. Über Wiedenest und andere Kreise wird da ganz aktiv dran gearbeitet, dieses Gedankengut auch noch unter die wenigen Bibeltreuen auszustreuen, die noch übrig geblieben sind. Und das hat mich eigentlich geschockt und alarmiert und hat mich eigentlich auch bewegt, mich durch den ganzen Wust dieser ekelhaften liberalen und ökumenischen Autoren zu quälen, die ich da durcharbeiten musste. Ja, weil ich gemerkt habe, hier sind wir gefordert, das kommt morgen zu uns rein. Und ich kann nur sagen, wir haben in Bietigheim Bissingen, ich war echt geschockt, wir hatten einen Vortrag von einem außenstehenden Referenten, der uns plötzlich lupenreines, waschechtes soziales Evangelium gepredigt hat. Statt einer Predigt hat er einen Vortrag gehalten mit PowerPoint, was ich sowieso schon so sehr fragwürdig finde. Es gehört eigentlich nicht in eine Predigt rein aus meiner Sicht, aber und da kam dann plötzlich, ja, wir müssen uns praktisch an den Millenniumszielen der UNO beteiligen und wir müssen uns mit den Armen solidarisieren und Gott liebt vor allen Dingen die Armen und wir müssen soziale Hilfe leisten, sonst wird uns Gott mal zur Rechenschaft ziehen, wenn wir diesen Ärmsten seiner Brüder nicht Glas Wasser gebracht haben und lauter solche Sachen. Und da war mir auch klar, das ist näher an uns dran, als wir denken. Das ist nicht mehr ganz weit weg nur bei den anderen, sondern wir müssen uns mit diesen Dingen beschäftigen, weil übermorgen kommt vielleicht irgendein Irregeleiteter, vielleicht liebmeinender Bruder und verbreitet es ganz begeistert bei uns. Ja? Oder es gibt irgendwelche Bücher und irgendwelche CDs, wie immer das auch heute läuft, wo dieses Gedankengut reingebracht wird. Die Micha-Initiative, die Allianz, die schwimmen schon voll auf dieser Schiene und es gibt eben auch unter den Bibeltreuen einige, die weigern sich, sich von der Allianz abzusondern. Die sagen, das sind unsere lieben Brüder und Schwestern, mit denen sind wir im Dialog, von denen können wir viel lernen. Ja, und dann lernt man eben auch solche Dinge. Ja. Und deswegen, wir müssen wachsam sein. Wir müssen wachen über der biblischen Lehre und müssen uns ganz bewusst machen, dass die Versuchung, populär zu werden, die Versuchung, Erfolg zu haben, viele Zahlen, klar, auch ihr könntet der Versuchung erliegen, ja, wenn ihr so seht, ja, das ist über die Jahre eigentlich nicht so groß gewachsen, ja, sind immer wieder welche weg und neue dazu, der Herr hat gesegnet, aber eigentlich wäre das doch so ein Fall für so eine Kampagne zum Gemeindewachstum, ja. Und da muss man ganz bewusst widerstehen und muss ganz bewusst sagen, das kann nicht unser Weg sein. Wir wollen in Treue dem Herrn dienen, wir wollen ihn anbeten, priesterlich dienen, wir wollen einander helfen zur Erbauung, wir wollen das Evangelium bezeugen in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber das Unverkürzte, das Unvermischte, wisst ihr, das biblische Evangelium ist in allen Kulturen, zu allen Jahrhunderten dieselbe Botschaft gewesen. Das ist dasselbe Wort vom Kreuz, das der Apostel Paulus sich weigerte, an die Heiden oder die Juden anzupassen. Und wir dürfen es auch nicht an die Moslems oder an die Buddhisten anpassen. Es ist eine Botschaft, die überall auf Ablehnung stößt. Und trotzdem ist es eine Kraft Gottes zur Errettung bei denen, die Gott erwählt hat, die Gott berufen hat. Und deswegen dürfen wir niemals dulden, dass Abstriche gemacht werden an der Botschaft oder dass menschliche Methoden unser Evangeliumszeugnis kaputt machen. Man denkt vielleicht, wenn ich so menschlich ein bisschen nachhelfe, dann wird es doch bestimmt wirkungsvoller. Aber wisst ihr, auch da wieder 1. Korinther 1, der Apostel Paulus sagt, ich habe Angst davor, durch Redeweisheit, durch rhetorische Mittel das Wort vom Kreuz zu verkündigen, weil dann die Kraft des Kreuzes zunichte wird. Und was macht man heute? Heute wird Rhetorik in jeder Bibelschule als Pflichtfach gelehrt. Ja? Heute gibt es noch viel mehr Methoden, noch viel mehr Tricks. Und im Grund wird die Kraft des wahren Evangeliums durch solche Tricks kaputt gemacht. Der Geist Gottes wirkt nicht mehr. Und es gibt Scheinbekehrung. Und es gibt Pseudowachstum. Das mag durchaus ein großes Wachstum sein. Aber es ist nicht das Echte. Und wisst ihr, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sehen, gerade hier im Westen, im Abendland, wir sind zuallererst gerufen, in Treue, in Heiligung, das Wort Gottes unverfälscht weiterzugeben und zu bezeugen. Auch wenn es nur wenige sind, die dann da dazuströmen. Lieber wenige, die echt sind, als dass wir uns verweltlichen und das heilige Wesen der Gemeinde zerstören und dann letztlich in der Hure Babylon aufgehen. Aufgesogen werden in diesen ökumenischen Einheitsbrei. Die Evangelikalen sind da kurz davor. Ich weiß nicht, ob er das so ein bisschen verfolgt. Ja, dass da der Kniefall vor dem Papst Benedikt war schon ziemlich tief, aber der Kniefall vor dem Papst Franziskus ist noch tiefer. Und was ist die Lobbotschaft des Papstes Franziskus? Interessanterweise genau das soziale Evangelium. Er ist der Papst für die Armen. Er will die Solidarität mit den Armen. Er fordert, dass die Kirche die Welt verändern muss und verbessern muss. Und da wird er bei den Evangelikalen nur begeisterte Zustimmung haben. Ja? Also diese Verführungsschiene ist ganz, ganz deutlich aufgespannt. Und wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen uns absondern von den Evangelikalen, aber auch inzwischen von manchen, in den bibeltreuen Kreisen, die genau diesen Sauerteig, diese Irrlehren jetzt bei uns reinbringen wollen. Und wir müssen aber auch verstehen, was sind die Wege Gottes. Dass Gott niemals durch menschliche Methoden, durch Verwässerung der Botschaft, durch faule Kompromisse Segen und Wachstum schenken kann. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott segnet dort, wo wir ihm gehorchen und ihm vertrauen. Der Apostel Paulus hat diese törichte Botschaft verkündigt im vollen Vertrauen, dass Gott wirkt, wenn er sie verkündigt. Ja? Nicht, dass Menschen überredet werden, sondern dass Gottes Geist Menschen überführt. Und das kann auch heute noch geschehen und wird auch heute noch geschehen. Und Gott kann heute noch Wachstum schenken, auch zahlenmäßiges Wachstum. Da dürfen wir ihn bitten, aber wir wollen es niemals mit menschlichen Kompromissen und Verwässerung der Botschaft erschleichen. Denn das bringt nur das Gericht und Zerstörung über die Gemeinden. Das bringt kein Wachstum, sondern es ist genau dieses Krebswachstum, wo es heißt, ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Ja? Das ist beeindruckendes Wachstum. Die Krebsgeschwüre wachsen übrigens auch exponentiell, weil sie sich so schnell teilen, die Zellen. Ja? Aber dieses Wachstum führt dazu, dass der Leib irgendwann mal zugrunde geht. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir nüchtern und wachsam sein in dieser letzten Zeit. Wir müssen auch die biblische Lehre von der Gemeinde, von der Evangelisation, vom Reich Gottes vertieft studieren, damit unsere Geschwister auch klar durchschauen, wenn da plötzlich jemand mit leuchtenden Augen und in höchsten Tönen der Begeisterung erzählt, wir müssen die Welt verändern. Ist das die Aufgabe der Gemeinde? Nein. Die Gemeinde soll der Welt Christus bezeugen und Menschen das Evangelium bringen, damit sie herausgerettet werden aus der Welt. Diese böse Welt wird im Gericht enden und dann wird Christus wirklich eine bessere Gesellschaft bringen, eine Veränderung all der Missstände, die in dieser sündigen Welt sind. Die leugnen wir ja nicht. Wir wissen nur, dass wir sie nicht ändern können und dass Gott auch gar nicht will, dass sie heute geändert werden, sondern er hat das dem Herrn Jesus vorbehalten, dem König der Gerechtigkeit und dem König des Friedens. Und dann erst kommen alle diese Dinge, die die Verführer vom sozialen Evangelium heute der Kirche, der Gemeinde zuschreiben wollen. Das wird der Herr Jesus von oben tun. Und dann gehört ihm die Ehre, nicht den Menschen. Und diese heilsgeschichtlichen Linien, die wollen wir beachten. Ich möchte zum Abschluss einfach noch einmal lesen aus dem zweiten Timotheusbrief, aus dem vierten Kapitel, ein Wort der Ermutigung, was wir da finden. Und dann wollen wir für heute auch Schluss machen. Ja, der Geist Gottes sagt da auch uns, auch all den Dienern Gottes, die noch aufrichtig dem Herrn dienen in seiner Gemeinde. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ja, lasst uns treu bleiben in dem Dienst für unseren wunderbaren Herrn. Lasst uns seine Wahrheit bezeugen, in dem Bewusstsein, sie hat heute noch die Kraft, Menschenleben zu verändern, Menschen aus der Finsternis zum Licht zu führen. Und es ist Christus, der seine Gemeinde baut. Und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Amen.